Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu den TV-Tipps im Dezember 2021. Weihnachten steht bevor und weihnachtliche Gefühle haben ja viel mit den guten Erinnerungen an früher zu tun. Vielleicht packen die Streamer und TV-Sender deshalb gerade jetzt so viel Retro und Remake in neue Serien und Filme. Gleich zu Beginn reden mein Kollege Jan Freitag und ich über drei Remakes von Stoffen, die frühere TV-Generationen ans Fernsehgerät fesselten. Es geht los mit Sissi auf RTL Plus, später auch auf dem normalen RTL. Ja genau, die Romy Schneider-Filme aus den 50ern, für die selbst Jan Freitag und ich eigentlich zu jung sind. Aber natürlich haben wir das Eventprogramm in regelmäßigen Abständen mit unseren Eltern gesehen. Dann in 80 Tagen um die Welt, der oft verfilmte Abenteuerstoff von Jules Verne. Den gibt es nun als europäisch koproduzierte Miniserie beim ZDF. Und am Ende noch eine Mogelpackung, die ich mir allerdings gewünscht habe. Der Doktor und das liebe Vieh, die bittersüßeste Serie meiner Kindheit, lief in der Remake-Version zwar schon vor einem Jahr bei Sky, aber jetzt kommt sie für alle in die ARD-Mediathek, also als Free-TV-Premiere. Danach wandern wir zu Yellow Jackets, einer amerikanischen Dramaserie bei Sky, die insofern retro ist, weil sie auf zwei Zeitebenen spielt und die eine, die weidet die 90er weitlich aus oder schlachtet sie aus. Ebenfalls auf zwei Zeitebenen spielt der Netflix-Film Die Frau im Dunkeln mit Olivia Colman, der auch schon auf diversen Filmfestivals für Furore sorgte. Und dann haben wir zum Schluss noch etwas, das definitiv auf einer Ebene stattfindet, die junge WG-Komödie Sex, Zimmer, Küche, Bad auf Amazon. Jan, hast du denn einen Lieblings-WG-Film oder eine Lieblings-WG-Serie? Ich überrasche dich ja immer mit so einer fiesen Frage am Anfang.
Die ist gar nicht so fies. Nein, also das ist jetzt ein bisschen plump zu sagen, dass das, hallo erstmal allesamt, meine Lieblings-WG-Serie ist, weil die fast genauso heißt wie diese Sex-Zimmer-Küche-Bad.
Ah, ja, ich habe einen Verdacht.
Drei-Zimmer-Küche-Bad von, ich glaube, Dietrich
Brüggemann. Dietrich Brüggemann, ja, ja, der in Ungnade gefallene.
Ja.
Aber toller Regisseur, ich liebe ihn.
Anscheinend, ja, auch also ist er mit seiner Tochter in einer der Hauptrollen.
Nee, ist seine Schwester.
Anna Schwester, Brüggemann. Egal.
Ja, das ist alles das Gleiche.
Und das ist, ich habe den damals wirklich geliebt, auch weil die junge Eileen Tetzeler, glaube ich, ihre erste Rolle hat, die ich sehr schätze. Also von daher, das ist mein liebster WG-Film, aber ich könnte jetzt auch nicht irgendwie 20 WG-Filme aus dem...
Aber es ist, ja, ich dachte, du sagst jetzt vielleicht weiblich ledig jung sucht oder so. Das ist ja eher der Horror-WG-Film.
Weiß ich, weiß ich von deren Existenz, habe ich aber keine Erinnerung.
Hast du nicht gesehen im Kino?
Doch, ich habe das gesehen,
Ahnung,
das
ist
aber schon ganz schön lange her, oder 90er.
Ja, ja, mit Bridget Fonda und Jennifer Jason Leigh, der gruseligsten Frau im US-Film.
Ja, also ich habe keine richtigen WG-Favorites.
Ja, aber es ist super. Ich habe mir natürlich auch überlegt, was würde ich auf die Frage, die ich dir jetzt gestellt habe, antworten. Und ich hatte tatsächlich auch den Brüggemann-Film von 2012. Ich habe mir da auch extra noch meinen Cast rausgeschrieben. Robert Quistek, Jakob Matschens, Alice Zweier, Aileen Tetzel hast du schon genannt, als so Berliner Studenten, die ständig die WGs wechseln. Und es ist ein ganz toller, lebensnaher Film, eben mit diesem leicht absurden Humor. Also wer den noch irgendwo auftreiben kann, ich habe jetzt nicht geschaut, wo der gerade läuft, aber das ist wirklich ein wunderbar lustiger, aber auch tiefgründiger Film über WG-Szenen.
Kann ich nur empfehlen. Kann ich vor allem, um mal ganz kurz vorzugreifen, verglichen mit Sexzimmerküche Bad nur empfehlen. Aber dazu kommen wir später.
Dazu kommen wir später, genau. Wir haben uns ein ziemliches Retro-Paket ausgesucht für heute. Also Namen von Filmen und Serien, wo man echt denkt, oh Mann, je nachdem wie alt man ist. Aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die jetzt gerade alle kommen, nicht nur weil Weihnachten ist. Die starten auch alle rund um Weihnachten, ja, Sissi sogar ein bisschen früher. Aber das ist ja sowieso so ein Trend, ne, dass so alte Marken gerade auch in Deutschland ausgeschlachtet werden. Ne? Wir hatten schon die Kinder vom Bahnhof Zoo, also alles, was so große Signalwirkung hat, wird irgendwie wieder gemacht.
Ja, Twix heißt demnächst auch wieder Reiter. Also
ne?
Ich kann auch gleich mal, weil du eben meintest, oh Mann, als ich gehört habe, dass Sissi verfilmt wird von RTL, dachte ich nicht oh Mann, sondern oh Weiher. Also eigentlich dachte ich, glaube ich, auch Kacke.
Weil du so ein großer Fan der Romy Schneider-Filme bist?
Nee, im Gegenteil. Ich finde die ganz fürchterlich. Man kann das so in sich reinlaufen lassen. Ich habe die bestimmt auch schon pro Stück 5, 6 Mal gesehen in meinem Leben.
Weil deine Mutter auch abhängig war.
Genau, also, abhängig ja, ist, genau. Glaube ich. Die guckt das immer noch. Und ich bin jetzt, guck natürlich nicht mehr mit meiner Mutter Fernsehen. Aber also als Kind habe ich das öfter gemacht. Aber mein Mann, Owaya Okaka, hat sich innerhalb kürzester Zeit in einen gewandelt.
Nach der ersten Szene wahrscheinlich.
Nicht nach der ersten Szene. Die erste Szene ist völlig absurd. Ich meine, die Geschichte, man kann sie kurz mal erklären, die ist ja weithin bekannt. Sissi, also Elisabeth in Bayern, so eine Herzoginnentochter, deren Tochter soll mit dem Kaiser von Österreich, Franz Josef, verheiratet werden.
Ihre Schwester, ne?
Was habe ich gesagt?
Ihre ältere Schwester sollte eigentlich verheiratet werden.
Habe ich Tochter gesagt?
Tochter, ja. Du hast heute so ein bisschen Problem mit Tochter und Schwester und so.
Nein, also die ältere Schwester, die Nene in Bayern, soll mit ihm verheiratet werden. Aber tatsächlich verknallt sich der Kaiser bei so einem Besuch der Familie in Ischl in Österreich in die Jüngere. Die heiraten, großes Drama, also zuerst großer Pomp, dann großes Drama. Sie führt eine Ehe im Käfig und das ist die Geschichte, die sich dann Anfang der 50er bis Ende der 50er in drei Riesentechnicolor-Filme verwandelt hat, die damals, glaube ich, wo zig Millionen Leute im Kino waren. Ja,
einer der großen deutschen Kinoerfolge, wenn nicht der größte.
Genau, und immer noch totengerannt, wenn es zu Weihnachten im ARD oder ZDF wiederholt wird. Das wurde bislang also wirklich schon oft verfilmt. Man denkt immer, das gab es gar nicht so oft. Doch, der Film wurde auch international echt oft aufgegriffen. Jetzt gerade sind wieder zwei weitere Fassungen dieser Geschichte in Arbeit. Eine von Netflix heißt The Empress, ne? Glaube ich.
Ja.
Genau.
Mhm. Ja.
Das heißt, der Stoff ist immer wieder anziehend auf eine Art. Und RTL hat aber eine relativ klassische Version gemacht. Also es fängt halt an, wo du vorhin fragtest, ob es von Beginn an getriggert hat. Ich meine, man sieht in der allerersten Szene dabei, wie Sissi im Bett liegt und masturbiert und ihre Schwester reinkommt. Und da merkt man gleich, wo die Messlatte liegt, nämlich einerseits unfassbar viel tiefer, weil natürlich Sex und Crime wieder eine größere Rolle spielt, wie es heutzutage eben sein muss. Andererseits liegt sie aber höher, weil die Geschichte sehr viel mehr über die Menschen erzählt, sehr viel tiefer in die Persönlichkeiten eintaucht, auch sehr viel tiefer in die politischen Verwicklungen. Es wird richtig amtlich Krieg geführt, das, was Franz Josef nämlich getan hat, das war wie Yannick Schümann, so eine Allzweckwaffe des neuen deutschen Films.
Wir hatten ihn gerade im letzten Podcast in Westwall, weil da ist er der Mann mit dem großen Hakenkreuz-Tattoo
genau.
Auf dem Rücken.
Sieht man ständig und der spielt den Franz Josef als alles andere als netten, wie hieß der damals noch, Karl-Heinz Böhm, sondern als eher so verschlagenen Machtinstinkt-Menschen. Gleich am Anfang halt mit so ohne Federlesens ein paar ungarische Freischärler hinrichten lässt und der ist gar keine so eine gute Seele, wie er es damals war bei Ernst Marischka in den Filmen, sondern der ist eine ganz schön harte Kante und auch im Umgang mit seiner Frau, also mit seiner künftigen Frau, ist er alles andere als so plüschig, wie das in der Kinoversion damals war. Und wir müssen die Geschichte nicht erzählen. Interessant daran ist, dass die Charaktere alle so ein bisschen umgedreht sind. Das heißt, auch so die Königin Mutter, die damals von der Mutter von Romy Schneider gespielt wurde.
Und
Jetzt von Desiree Nosbusch. Damals war das so ein unfassbar eiskalter Besen, der nichts anderes im Kopf hatte, als die höfische Etikette durchzusetzen. Die hier jetzt ist sehr viel milder und sehr viel vielschichtiger und sehr viel interessanter dadurch auch. Im Gegensatz dazu ist die Mutter von Sissi gespielt von, wie heißt sie noch, Julia Stemberger. Die war halt in der Filmversion in den 50ern so ein Sonnenschein. Jetzt ist sie jetzt im Grunde genommen die neue Königin-Mutter, weil die sehr, sehr auf Konventionen gebürstet ist und ständig sehr streng ist zu Sissi und sowas. Das heißt, die Figuren werden alle ein bisschen umgedreht und politisiert und dadurch auch vielschichtiger gemacht.
Jen, wenn du jetzt schon die Besetzung erwähnt hast, müssen wir natürlich noch sagen, wer Sissi spielt. Das ist eine völlig unbekannte junge Darstellerin, Dominique Davenport, ich glaube eine Schweizerin mit amerikanischen Wurzeln, die allerdings deutschsprachig ist und im Ensemble des Volkstheaters Rostock spielt. Da kann man sie derzeit als Rapunzel sehen. Das habe ich gerade mal kurz recherchiert, aber ist natürlich ein Hammer für die, ich glaube, 24- oder 25-jährige Schauspielerin, die natürlich eine 16-Jährige spielen soll, weil 16 war Sissi, als sie künftigen Gemahl kennengelernt hat und ich glaube, es wurde sogar auch noch vor dem 17. Lebensjahr geheiratet. Ich glaube, ihr erstes Kind hat sie schon mit 17 bekommen. Wie findest du diese Dominique Davenport
ist
als
Sissy? Der einzige, aber dafür sehr gravierende Schwachpunkt in dieser Serie, weil die ist tatsächlich, sie orientiert sich sehr stark an, an Romy Schneider Sissy, allerdings mit so einer leichten Verruchtheit. Also sie läuft eigentlich so ein Drittel der ersten zwei Folgen läuft sie mit so, so leicht zerrissenem Kleid, Kleid schulterfrei durch die Gegend. Und das, die will's einfach, die will das zu stark erotisieren, diese, diese Rolle, und gleichzeitig aber lieblich sein. Es ist auch immer, wenn sie auftritt, dann kann es auch passieren, dass Weichzeichner ins Bild kommt und die Geigen klingen. Bei den anderen Szenen ist das eher selten der Fall, aber Sissy ist so ein bisschen, glaube ich, was fürs Gemüt der Generation 60 plus, also der Generation, die damals tatsächlich, na 60 nicht, das ist jetzt eigentlich eher Generation 80 plus, die es damals noch im Kino gesehen hat, für die ist, glaube ich, diese Sissy da. Obwohl sie dafür ein bisschen zu sexy ist, aber ich glaube, das, das ist der, das ist die Intention.
Also ich, weißt du denn überhaupt, ich habe nicht alle sechs Teile gesehen.
Nee, es gab nicht alle sechs Teile.
Es gab nur zwei.
Es gab zwei und ich habe aber noch einen sehr langen Trailer von denen danach gesehen.
Also wird die Geschichte praktisch in den sechs Teilen, in der Miniserie, wir sagen gleich noch am Ende, wann und wo die zu sehen sind, aber wird dann die Geschichte von den drei Filmen oder vielleicht sogar dann darüber hinaus?
Ich glaube, das geht sogar noch darüber hinaus. Also es geht so, es geht tatsächlich darum, wie sie eingezwängt wird in diesen Käfig und wie sie daran leidet und wie sie daran auch zu zerbrechen droht. Ich kann nicht ganz genau sagen, wie es weitergeht. Also wie, ob das tatsächlich bis in ihr Lebensende geht, also bis zu ihrer Erschießung letztlich. Da müsste sie ja nochmal neu, sie ist ja ermordet worden mit, weiß ich,
Anfang so, 60.
Ja, sowas. Ja. Das kann in ich Genf, eigentlich gar nicht sagen. Finde ich aber auch ganz interessant, mich davon dann überraschen zu lassen, sollte ich das weiterschauen. Ja.
Also ich habe aber gehört, es ist schon eine zweite Staffel, glaube ich, bestellt, bevor es jetzt losgeht.
Ja, ja, okay.
Siehst also du, das ist ja immer so. Und wenn wir es jetzt, wenn wir schon jetzt bei diesen Themen sind, dann sagen wir gleich mal, es gibt also diese sechs Folgen. Ich glaube, die sind so 45 Minuten lang, oder? Ziemlich klassisch. Ab 12. Dezember auf RTL Plus, also dem ehemaligen TV Now, dem Streamingdienst. Und wer dann aber das jetzt nicht extra abonnieren will, aber trotzdem interessiert ist an Sissy, gibt es dann auch im Free-TV beim normalen RTL in Doppelfolgen, also wie so ein Dreiteiler-Film am 28., 29. und 30. Dezember, natürlich zur Primetime, 20.15 Uhr. So, jetzt sage ich mal was. Ich hatte nach dieser ersten Szene mit der Selbstbefriedigung im Bett gedacht, ah, das ist jetzt wirklich so ein Historienstoff, der extrem modern, also auch im irritierenden Sinne gebrochen ist. Also ich hatte an sowas wie Bridgerton, wobei ich bin kein riesen Bridgerton-Fan, aber es ist natürlich auf jeden Fall gebrochen, diese Netflix-Hit von vor einem Jahr, wenn auch sehr viele Leute, junge Leute gesehen haben. Oder ein Film, den ich sehr mag, von Sophie Coppola, Marie Antoinette von 2006. Oder meinetwegen auch der Klassiker, der bei diesen Sachen immer, bei diesem Ansatz immer erwähnt wird, der Romeo und Julia Film mit DiCaprio und Claire Danes und Baz Luhrmann. Ich hatte gedacht, dass es jetzt wirklich komplett um so eine Historien Gegenwart-Smash-Up-Nummer geht, wo dann irgendwie auch Popmusik gespielt wird oder sowas bei den Bällen. Aber so ist es nicht. Ne? Es war dann letztendlich ein bisschen konventioneller oder biederer erzählt, als ich dachte.
Ich finde nicht, dass Bieder erzählt. Also ich finde auch, wir haben jetzt auch den Regisseur noch gar nicht erwähnt, das ist Sven Bose, der hat sowohl Kudamm gemacht, also echtes Kaugummi-Fernsehen, als auch so
aber Sachen jemand, der gute Bilder machen kann.
Der gute Bilder machen kann, aber der hat auch das Geheimnis des Totenwaldes gemacht zum Beispiel. Ah, ja. Sehr gefeierter Krimi, ich glaube auch von diesem Jahr noch oder vom vorigen.
Also Matthias Brandt, ja, habe ich gesehen.
Ja. Und irgendwie spielt das dazwischen, also so ästhetisch dazwischen, weil Kudamm ist natürlich Technicolor voll auf die 12, alles in knalligen Farben, alles Petticoat und hohe Kontraste. Geheimnis des Totenwaldes ist so eine diesige Waldatmosphäre, die permanent so ein bisschen Sepiafarben-Grau ist, und das spielt sich in der Mitte ab. Hier ist natürlich auch, knallt es auch ein bisschen, weil es ist letztlich so ein Lady Di Prinz Charles Dramenstoff, der bei Royals spielt, bei denen es natürlich immer ein bisschen pompöser zugeht. Aber die Farbgebung ist ein bisschen gedeckter. Es ist alles ein bisschen ruhiger. Es ist, die Geigen werden natürlich benutzt, aber nicht zur Effekthascherei, sondern weil ab und zu einfach mal Geigen angesagt sind, wenn man über Königsgeschlechter und deren Liebesbeziehungen spricht. Ich finde, das ist ästhetisch tatsächlich sehr ansprechend, und deswegen war ich, glaube ich, auch so wenig angepisst davon, dass Sissy von RTL gemacht wird und gleich mit einer Masturbationsszene einsteigt, also so ein bisschen so diese Game of Thrones-Nummer reitet, möglichst viel zu triggern und möglichst drastisch zu sein und sowas. Ich finde, das findet einen sehr guten Ton. Also es findet ja die Tonalität dieser Serie ist sehr in den ersten zwei Folgen zumindest sehr angenehm. Deswegen habe ich Lust, das weiterzugucken, auch wenn ich das nicht bei RTL tun werde, um Gottes Willen.
Hey, Wahnsinn. Also ich fand es ein bisschen von dem, was ich gesehen habe, es war mir ein bisschen zu sehr auf, ja, auch so, dass man gleichzeitig dieses Teen-Publikum, also was ich eben halt diese jungen Serien à la Bridgerton angucken würde, und noch die Omis vielleicht noch mit einfangen will. Also ich fand es ein bisschen eigentlich konventionell vom Look, also schon hochwertig, aber es hat mich wenig überrascht. Und ich habe mich dann immer gefragt, weil sie ist ja sehr modern, sie ist ja so ein Wildfangtyp,
Soll sie aber auch tatsächlich gewesen
soll
sein.
sie
Es ist
gewesen sein.
überliefert, ja, dass sie sehr liberal war.
Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, auch wie die Leute so aussehen. Sie läuft dann ja dann irgendwie so im zerrissenen Kleid da irgendwie rum. Ist das denn historisch einigermaßen? Haben die da irgendwie aufgepasst? Hat man versucht, authentisch, das ist immer so ein Witz, so eine blöde Bemerkung, wo man sagt, alle sagen ja immer, wenn sie einen Historienfilm drehen, wie authentisch das ist und wie lange sie da recherchiert haben. Hatte ich jetzt bei der Geschichte, also es ist gut ausgestattet, aber hattest du das Gefühl, dass sie da auf sowas geachtet haben irgendwie?
Na, also ich glaube
Es
bestmöglich sowas, ne? Aber
ist doch recht
Authentizität,
sauber, ne?
es
Es
ist
ist,
klar, es ist recht sauber,
ja.
selbst die dörflichen Szenen sind recht sauber, aber das ist halt die Geschichte, wie sie im Fernsehen erzählt wird. Wenn du dir das Leben der Menschen in den 1850er Jahren oder sowas erzählen
Ja.
würdest, das steht so vor Dreck und vor Keim
Ja,
und vor
ja.
Siff und ich meine, selbst der Adel hat sich damals eher parfümiert, als sich zu waschen.
Ja, genau.
Das kannst du im Grunde genommen nicht filmen. Also du machst so einen Hyperrealismus wie Mel Gibsons Passion Christi oder sowas, ne? Wo dann irgendwie nur noch das Blut spritzt und aramäisch geredet wird. Sowas kannst du halt, das kannst du nicht unterhaltsam verpacken.
Ja.
Also von daher ist, glaube ich, ein Kompromiss. Klar, es ist ein bisschen geleckt, aber nicht zu drastisch geleckt.
Ich muss noch mal eine Bemerkung machen, weil ich muss immer, wenn ich so Historienfilme sehe und irgendwie denke, warum ist das alles so sauber und so aufgeräumt und die Uniform glänzen und so, dann muss ich immer an so ein Interview denken, was ich mal mit dem großen Edgar Reitz zu seinem letzten Heimatfilm, also Die andere Heimat, geführt habe,
An das
2014.
Interview denke ich auch
Das
manchmal.
ist diese, hast du es auch? Hast du auch
Nein.
mal gehört? Nein.
Entschuldigung.
Aber er hat gesagt, der Reiz hat damals gesagt, weil sein Schabbach, das ist ja dieser Film, dieser 4 Stunden Schwarz-Weiß-Film, der irgendwie so in dieser Auswanderwelle 1850, 1860, als sie alle nach Amerika wollten, weil sie da Hunger gelitten haben in der Pfalz und so weiter und im Hunsrück. Und dieses Dorf, was die da gebaut haben, auch der Szenenbildner und so, das sieht irgendwie so die Leute, diese armen Leute, die leben so ganz anders und das sieht so ganz anders aus, als man das so von Historienfilmen gewohnt ist. Und das hat einen unglaublichen Reiz. Also der Film ist zwar schwarz-weiß, aber auch wenn da farbig wäre, sieht das so speziell. Und das zieht einen so rein. Und da habe ich ihn damals mal drauf angesprochen und da meint er, ja, sie haben halt wirklich lange recherchiert über Bilder, Zeichnungen und so, weil die armen Leute wurden halt fast nicht dargestellt damals und man hat versucht, über deren Lebensberichte irgendwie rauszufinden, wie die dann tatsächlich gelebt haben. Und er sagte dann etwas, woran ich immer denken muss, wenn ich so Historienfilme sehe. Er sagte, unsere Vorstellung von der Vergangenheit, wie es zum Beispiel im alten Rom oder sowas aussah, ist im Wesentlichen von Hollywood oder Cinecittà Set-Designern geprägt. Also die haben irgendwann mal festgelegt, wie es im alten Rom oder wo auch immer, was man historisch oder meinen auch Western ist natürlich auch ein ganz großes Thema, wie es in der Westernstadt ausgesehen hat. Und es gibt nur ganz wenige Produktionen, keine Ahnung, beim Western vielleicht Deadwood oder sowas, oder da gibt es diesen Seefahrerfilm, dessen Namen jetzt gar nicht gerade nicht einfällt, Master and Commander, wo du denkst so, wow. Der Look ist einfach so anders und so schmutzig, aber auch so sieht, wir waren nicht dabei, aber es sieht irgendwie authentischer aus. Und da
Ja,
habe
aber
ich gedacht, sowas würde ich gern mal sehen im Historienfilm, aber bei Sissi, übrigens mit einem S geschrieben,
wieder,
wie,
ja, Sissi
ja.
in den 50er mit 2 S. Ich finde es aber, also man kann da auch irgendwie puristischer werden als der Purismus selbst. So, das ist so, wenn du Unterhaltungsfernsehen machen willst, dann kannst du die Leute nicht ständig durch Kloake laufen lassen, was
Ja.
halt damals eher der Fall war. Und da gibt es gibt ja so Filme wie Das Parfum zum Beispiel von Tom Tykwer, der das versucht hat, der aber in dieser unfassbaren Versifftheit jener Zeit in Paris, was auch wieder aufgesetzt wirkt. Da hast du dann auch wieder das Gefühl, okay, jetzt will er aber echt nochmal richtig auf die Kloake im wahrsten Sinne des
Wortes. Den habe ich nie gesehen.
Ich finde, man muss halt immer Kompromisse machen, wenn du Unterhaltungsfernsehen machst. Und das ist in diesem Fall, es ist im Rahmen des Möglichen gelungen. So, das ist natürlich zu 80% Fiktion, selbst wenn die historischen Rahmendaten so ein bisschen übereinstimmen. Aber trotzdem bleibt es komplette Fiktion. Es ist ja keine Tagebuchverfilmung oder sowas.
Ja.
Und von daher finde ich es im Rahmen dessen, was da theoretisch an Abgründen, an RTL-Abgründen möglich wäre, finde ich das ganz okay.
Ist besser als die Winnetou-Verfilmung von RTL?
Ich fand die nicht so schlecht. Ja. Nee, das hatte witzige Momente, sowas. Das war natürlich, aber da muss man auch dazu sagen, dass diese ersten Versionen aus den 60er Jahren von, ich weiß nicht, wer die damals gedreht hat, die Deutschen, das ist ja abgrundtief schlechtes Fernsehen im Grunde, Kino gewesen. Das war ja alles total, also da war ja wirklich, war ja alles historisch falsch, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also von daher konnte das nicht schlimmer werden als die Originale mit Pierre Brice.
Gut, wir wandern weiter zum nächsten Remake-Thema und zwar...
Wir bleiben in der Zeit relativ gleich, oder?
Ja, 1872, ja. Da hat Phileas Fogg, ein Name, der mir dann auf einmal wieder geläufig war von den 300 Mal, die ich das Europa-Hörspiel als Kind gehört habe. Phileas Fogg, ein wohlhabender englischer Gentleman, lässt sich auf eine fast unmögliche Wette ein, die Welt in höchstens 80 Tagen zu umrunden. Und das Ganze passiert in London des Jahres 1872. Klar, es geht um den Jules Verne. Roman, den klassischen Abenteuerstoff in 80 Tagen um die Welt. Und den gibt es, der ist glaube ich, einer der meistverfilmten Stoffe überhaupt. Können wir gleich nochmal drauf. Die meisten kennen wahrscheinlich die Version von, ich glaube, 1956 mit David Niven, die auch ein paar Oscars gewonnen hat. Es gibt aber auch zwei Stummfilm-Adaptionen. Es gibt eine aus den 80ern mit Pierce Brosnan und... Und noch eine, glaube ich, danach. Und das gibt es jetzt als Miniserie, 8 Folgen, 45 Minuten, 21. bis 23.12. im ZDF in Doppelfolgen, also auch wieder praktisch wie so ein ZDF-Dreiteiler. Oder bereits ab 11.12., also wenn ihr heiß seid, könnt ihr jetzt bald einsteigen, in der ZDF-Mediathek. Die Koproduktion ist französisch, italienisch, englisch, deutsch, rumänisch. Also es sind ziemlich viele öffentlich-rechtliche oder Public Stations, die sich da zusammengeschlossen haben.
Das ist doch auch diese European Producers Cooperation oder sowas.
European
ist doch
so ein Broadcasting.
Genau.
Ja, genau.
So ein Zusammenschluss.
Die machen der staatlichen Sender
sozusagen. Genau, die machen jetzt mehrfach so solche internationalen Co-Produktionen und hatten das jetzt die zweite, glaube ich. Hatten sie die damals, weiß nicht, das war so eine Krimiserie, war das, glaube ich.
Also sagen wir mal so, das Geld, was da wahrscheinlich reingeflossen ist, finde ich, sieht man ein bisschen, ne? Oder? Was sagst du?
Ja, also Look and Feel oder Production Value ist schon hoch, auf jeden Fall.
Ja. Weil das die Geschichte ist ja die, dass dieser englische Gentleman eigentlich so ein Sesselsitzmensch, der noch nicht viel in seinem Leben gemacht hat, dass der ja durch die ganze Welt, also einmal die Welt umrundet, wie der Name schon sagt. Und entsprechend in vielen Ländern muss man drehen und die Schauplätze wechseln ständig. Und ich habe ein Interview gemacht mit Leonie Benesch, die weibliche Figur, die Reporterin Abigail Fix in diesem Mehrteiler spielt. Und ich habe sie gefragt, in wie vielen Ländern denn diese, keine Ahnung, 20, 30 Länder, durch die sie im Original reisen, spielen. Was glaubst du denn?
Eins.
Nein, nicht ganz.
Nee, okay, aber vier, aber alle in Europa, oder?
Nee, es wurde in zwei Ländern gedreht. Und zwar die ganze Nordhalbkugel in Rumänien, da standen auch ein paar Studios, da stand auch eine Westernstadt, weil sie sind ja auch im Wilden Westen. Und der Rest, alles in Südafrika. Das kenne ich auch aus Interviews es gibt anscheinend in Südafrika gibt es eine gute Filminfrastruktur und da kann man anscheinend alle Landschaften finden. Mhm. Von Westernlandschaft bis Wüste bis Dschungel und alles.
Ja, halt kein Eis und Schnee, ne?
Eis und Schnee wahrscheinlich nicht.
Ne? Nee, interessant, wusste ich nicht.
Ja, sagen wir mal so, wie fandest du denn in 80 Tagen um die Welt? Oder sagt dir der Stoff überhaupt irgendwas?
Ja, ich kann mich, glaube ich, so ganz dunkel an David Niven erinnern. Das ist halt auch sehr Technicolor-bunt gewesen. So.
Ja,
50er der Stoff, Jahre. Das ist natürlich witzig, weil 80 Tage um die Welt, es ist heute geht's in 8 Millisekunden um die Welt virtuell. Und wenn du es klug anpackst, dann sind es maximal 4 Tage, die du brauchst. Das ist natürlich ein extrem altbackener Stoff und ich finde, das kennzeichnet auch diese Serie. Ich finde die schon gut gemacht, die ist ganz unterhaltsam, hat viele Gadgets, ist halt auch ausgewalzt über wie viel, 8x45 Minuten
ja,
oder sowas, ne?
Ja.
Die packen natürlich sehr viel rein, das ist diverser als je zuvor, also Passepartout, dieser
Diener, ja.
Genau, das ist, der ist schwarz und die Leonie Benne spielt eine Reporterin namens Fix, hast du ja schon erwähnt, die, glaube ich, früher auch keine Frau war, sondern ein Mann, oder? Ich habe da immer.
Das ist ganz interessante Geschichte. Also die im Originalstoff oder in den alten Verfilmungen, da haben sie zwar auch immer versucht, hier und da mal eine Frau reinzuschreiben auf Station, aber eigentlich hat die Reise nur der Phileas Fogg und sein Diener Passepartout, der natürlich zwar Franzose, aber ein Weißer war und nicht wie jetzt in der Serie ein Schwarzer. Und diese Frau, die Reporterin, die gab es eigentlich nicht. Aber das Interessante ist ja, in Wahrheit ist in 80 Tagen um die Welt durchaus auch eine weibliche Geschichte. Es gibt nämlich die amerikanische Reporterlegende Nellie Bly. Die hat 1888 einen Auftrag bekommen von ihrer Zeitung, diese Reise nachzureisen. Das war, glaube ich, einfach nur ein Jahr später oder sowas, nach dem Roman. Und die ist alleine gereist und hat es in 72 Tagen geschafft. Und sie hat genau dieselbe Reiseroute genommen wie im Roman. Und Nellie Bly ist eine ganz mythische Figur. Die hat nämlich auch, davor war sie schon als ganz junge Frau, 23 oder so, war sie da. Da hat sie sich als Investigativjournalistin in ein Irrenhaus einliefern lassen. Also hat selbst eine Irre gespielt. Und über sie gibt es auch ein Biopic, das ist ein paar Jahre alt. Das heißt Escaping The Madhouse und die wird von Christina Ricci gespielt in dem Film, die wir nachher noch
genau, sprechen. Genau, die treffen wir noch heute.
Die treffen wir noch heute, weil die bei Yellow Jackets mitspielt. Also das ist durchaus auch eine weibliche Geschichte. Es gab ein paar wenige Frauen, die schon solche abenteuerlichen Sachen gemacht haben. Ansonsten ist natürlich in 80 Tagen um die Welt, es ist ein klassischer Abenteuerstoff geblieben. Also Jules Verne ist jetzt kein Autor, der irgendwie für Charaktertiefe oder doppelbödiges Erzählen steht, aber es ist einfach eine geile Geschichte. Also mich hat es als Kind extrem angefixt. Ich habe das Hörspiel ist, glaube ich, so eins meiner Top 5 und den David Niven Film habe ich wahrscheinlich auch sehr gerne gemacht.
Ja, ne? Nein, das ist, ich finde es auch, man muss es auch nicht überinterpretieren und man muss nicht jedes Format immer daran messen, ob es die Realität jener Zeit, in der es spielt, authentisch wahrgibt oder sowas wiedergibt. Die versuchen ja tatsächlich auch hier ein bisschen politischer zu werden als der Ursprungsstoff. Die erste Station in Paris handelt davon, dass sich die geschlagenen Pariser Kommunen versuchen wiederzuerheben und gegen die Reaktion aufzubegehren. Pariser Kommune, ich weiß, die nicht kennen, so ein kommunistisches Experiment im Jahr 1871 in Frankreich, in Paris vor allem. Und die versuchen schon ein bisschen was reinpoppen zu lassen, machen es aber auch nicht über Gebühr, sondern es ist halt einfach ein Familiendrama-Actionstoff, ganz ohne Sex and Crime, wenn man Crime jetzt nur als Whodunit definiert.
Ja.
Und ich finde, in dem Bereich hat es total seine Relevanz. Und passt ja auch, ich meine, es passt einfach in diesen Retro, in die Retrowelle hinein, die wir jetzt gerade haben, die wir ja auch durch die ganzen Shows, die jetzt gerade wiederbelebt werden haben. Also die Leute lassen sich einfach gerne in ihre Kindheit oder in Kindheiten zurückversetzen.
Und Leonie Benisch, die ja selber die Rolle auch unter anderem deswegen bekommen hat, also ich finde sie auch wirklich, ist eine gute Schauspielerin, aber sie hat ja tatsächlich, obwohl sie Deutsch ist, in England Schauspiel studiert, also sie spricht wirklich akzentfrei Englisch.
Ja.
Und lebt auch teilweise in London. Sie hat mir gesagt, dass in London gibt es auch eine Musical-Adaption von den 80 Tagen um die Welt, eine relativ neue, und das wäre praktisch der Hit, ganz London spricht über dieses Musical, also es gibt eine große Begeisterung.
Ganz Deutschland spricht über.
Es gibt eine große Begeisterung für den Stoff und ja, vielleicht, ob es jetzt Zufall ist oder nicht, natürlich ist das ein Stoff, der das alte Commonwealth, das alte Empire wieder so zum Leben erweckt, die gute alte Zeit, Und wenn man jetzt die Reiseroute sich mal anguckt von den 80 Tagen um die Welt, ist die natürlich auch extrem kolonialistisch. Ja. Hätte ich aber wahrscheinlich auch so gemacht anstelle von Phileas Fogg, ne? Weil dann ist man wenigstens an Orten, die schon sozusagen besiedelt oder infrastrukturell erschlossen
sind. Ja, wo Englisch gesprochen wird halt, ne?
Wo Englisch gesprochen wird, aber genau.
Ja, ja, apropos Neil Tennant, der das, der den spielt, den Phileas Fogg.
Neil Tennant ist, glaube ich, von, ist, glaube ich, Musiker.
Ja?
David Tennant heißt er doch,
oder? Habe ich David Tennant gesagt? Okay,
ja, ja. Ich habe Neil Tennant ist doch von hier, Dingens, ne?
Von Dingens, ja, mein Lieblingsband.
Genau, ja.
Nee, also David Tennant, sorry. Der macht das auch gut. Das ist ja, der ist so ein leicht hypochondrischer Snob, der, ja. Der sehr schnell ängstlich wird, der sehr, also der wirklich für ein Abenteuer nicht geeignet ist. Und das spielt er super, so leicht ja. Vercastet, leicht verknarzt, sowas. Macht er gut, der Neil David Tennant. So.
Ja, also klar, ist ein bekannter Name, David Tennant, und ist gut besetzt, sieht schön aus, die extrem vielen Schauplätze, also wer Lust hat, vielleicht mit seinen Kindern oder weil er ein kindliches Gemüt besitzt oder weil er oder sie einfach Lust hat auf diese alten 1880 Reisefilme mit viel Abenteuer, dem kann man das ans Herz legen, man kann eigentlich nichts Negatives
sagen. Nee, so Zylinderformate sagen. Kann man das vielleicht nennen, ne?
Genau.
Das ist süß ja. gemacht. Ich finde das kann man, also gerade mit Family kann man sich das gut angucken. Macht das super. Mal, Leute.
Prima. Dann kommen wir zu unserem dritten und letzten knallharten Retro-Thema. Das habe ich Jan so ein bisschen aufgedrückt. Eigentlich hätten wir es schon vor einem Jahr machen müssen. Da gab nämlich, kam nämlich das Remake von Der Doktor und das liebe Vieh auf Sky. Ich habe dann auch alle Folgen gesehen. Und das Schöne ist allerdings, dass es jetzt diese Serie im Free-TV gibt. Und zwar, Moment, da muss ich nachschauen, ab 23.12., also pünktlich zu Weihnachten, kann man das in der ARD-Mediathek jetzt sehen. Und wer Sky hat, kann sich die zweite Staffel, die jetzt kommt, eben dann auch ab dem gleichen Tag, ab 23.12. bei Sky angucken. Ja, Der Doktor und das liebe Vieh, ich sag mal, ich habe in meinem Freundeskreis diese Redewendung vom Der Doktor und das liebe Viehgefühl. Kannst du damit was anfangen, Jan?
Nee, war das vielleicht was Hessisches so?
Nein, das hat mit Hessen überhaupt nichts zu tun.
Nee, ich habe das...
Du hast es nicht gesehen, ne? Deswegen...
Doch, ich habe das damals gesehen, aber ich habe es nicht verfolgt. Also ich wusste, dass es damals gab und es lief auch. Das war wahrscheinlich, lief es irgendwie Sonntagnachmittag und man hat mal reingeguckt.
Ja, du bist auf dem richtigen Weg.
Ja. Ich hab Erinnerungen daran und ich habe mir jetzt natürlich auch nochmal, also ich habe vor einem Jahr schon drüber geschrieben und ich habe mir dann auch nochmal alte Folgen angeguckt und da schlafen einem wirklich die Füße ein, aber auf sehr wohlige Art und Weise.
Ja, genau. Also ich sag mal, ich habe das Doktor und das liebe Viehgefühl ist nicht nur mein Gefühl, weil ich habe mich damit mit vielen anders, also man muss dazu sagen, es lief 1978 und 79 liefen die ersten beiden oder die ersten drei Staffeln in der BBC und ich glaube ein Jahr später, also ab 79, lief das dann auch im deutschen Fernsehen. Ich nehme mal an, das war ARD. Und das war eine Serie, die lief immer am Sonntagnachmittag, wenn es so im Winter dunkel wurde, also so 16.45 Uhr, 16.50 Uhr, 17 Uhr. Und das Doktor und das liebe Viehgefühl besteht darin, dass man ein leicht melancholisches Gefühl in einem hochstieg, weil das Wochenende zu Ende war und das Wetter so eher trüb. Und genauso sah es ja auch in diesen alten Folgen aus. Also es geht die Geschichte von der Doktor und das liebe Vieh, falls es wirklich jemand kennt, der das nicht kennt, geht um einen jungen Tierarzt. Das ist übrigens ein Roman, der 1970 veröffentlicht wurde von diesem James Herriot.
Ein Tatsachenroman ist das gewissermaßen.
Ja, ja, es gab einen Tierarzt, der also in die englische Provinz als junger Mann kam, um da eben zu arbeiten. Und der hat dann später, als er natürlich deutlich älter war, ab 1970 seine Erinnerungen an diese Zeit. Es geht um die 30er Jahre, später dann frühe 40er Jahre, wird also fortlaufend erzählt, hat er da aufgeschrieben und ja, das spielt in einer extrem, in Yorkshire Dales, das ist irgendwie so eine Gegend nördlich von, ja, Liverpool, Manchester, Leeds.
Ja, schon ganz schön weit oben.
Ganz schön weit oben, aber auch sehr landschaftlich, sehr pittoresk und in dieser alten Serie ist das aber immer grobkörnig. Ich glaube, es regnet immer, es ist immer trüb, es sind irgendwie matte Farben und es werden Geschichten erzählt, die wirklich sehr, sehr langsam sind. Also der Tierarzt steigt in eine Praxis ein, in einem kleinen Dorf bei einem älteren, aber recht exzentrischen Tierarzt. Der hat noch irgendwie so einen kleinen Bruder, der da ab und zu auftaucht, der so ein bisschen so ein hedonistischer Tunichtgut ist. Er verliebt sich in so eine Bauerstochter und es geht natürlich immer wieder um die Beziehungen zu den Leuten, die halt zu den Bauern, zu den Kleintierhaltern, dass er nicht akzeptiert wird und dann doch, und also man, es geht eigentlich um das Menschsein, um das menschelnde Miteinander.
Genau, die Tiere sind eigentlich nur so Vehikel, ja. Um das Menschliche zu erzählen.
Das ist ja genau, so. Genau. Und die das Remake ist ziemlich gefeiert worden. Also es gab eigentlich vorwiegend positive Kritiken und ich muss sagen, ich habe es auch mit meinem Sohn gesehen und mit meiner Frau und wir kannten das alle von früher, bis auf meinen Sohn natürlich, und uns hat das Remake sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil es eigentlich so diesen alten Geist gut einfängt. Es ist ein bisschen farbenfroher, es ist ein bisschen fröhlicher, nicht ganz so grobkörnig und verregnet wie die alten Folgen, aber diesen Geist, diesen subtilen Witz, also auch dieses Englische, dieses Miteinander, das fängt das ganz gut ein. Ich habe mal gelesen, dass der Doktor und das liebe Vieh so ein bisschen wie... in einem Artikel wurde es als die englische Schwarzwaldklinik bezeichnet. Also das war
damals so ein, oder heute jetzt?
Damals. Das haben wirklich, wenn eine neue Folge kam, also es ist ein Riesenhit gewesen
in England. Von der Resonanz her, nicht
von der Resonanz, von, ja. Genau. Das haben wirklich 20 Millionen Zuschauer damals in den 70ern und 80ern gesehen. Aber man kann es mit der Schwarzwaldklinik nicht vergleichen, weil das ist irgendwie sehr viel subtiler erzählt, obwohl es eine leichte Serie ist.
Ja, also ich kann es jetzt gar nicht beurteilen, wie leicht oder schwer das war, weil ich habe nämlich auch erst sehr viel später erfahren, also nachdem ich es irgendwie so als längst erwachsener Mensch nochmal gesehen habe, wie sozialkritisch zum Beispiel die Waltons waren. Ja. Als ich das damals geguckt habe in den 70er Jahren, habe ich gedacht, oh, das ist eine süße Farm mit netten Leuten und sowas und die kümmern sich da um ihren Hof und ab und zu kommen mal irgendwelche Leute aus dem Dorf rein und sowas, und tatsächlich spielte das in der Wirtschaftskrise und handelte in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre und spielte handelte permanent von extremer Armut.
Ja.
Und das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Ja. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob mir die Weltwirtschaftskrise, die ja auch in dieses, also in das der Doktor und das liebe Vieh reinsuppt, ob die damals auch schon thematisiert wurde. Aber hier spielt es eine Rolle. Also er startet aus großer Armut in Schottland, ja. So in Glasgow, glaube ich, startet er Richtung Yorkshire und sowas, und das spielte auch eine Rolle, also dass das eine arme, eine karge, eine schwierige Zeit war.
Und das spielt auch in der Rezeption oder in dem Erfolg der Serie damals in späten 70ern auch eine Rolle, weil das war ja so ein Wohlfühlfernsehen, so ein altes England, was da ja gerade so am Abtreten war. Ne? Das war ja dann so die Thatcher-Zeit mit extremer Rezession und vielen Unruhen im Land und das ist ja dann letztendlich doch so eine Serie, die so ein bisschen auch den Zusammenhalt der Gesellschaft irgendwie zeigt, weil letztendlich halten die dörflichen Gemeinschaften und die Menschen und auch die Familie, diese Wahlverwandtschaften, sage ich jetzt mal, auch in diesem Haus mit den beiden Brüdern und der Haushälterin und dem jungen Arzt und so, die feiern ja dann auch zusammen Weihnachten und mit den Leuten und so, mit den Freunden. Das ist schon auch so ein Festhalteprogramm gewesen damals,
glaube ich. Aber trotz allem auch Eskapismus. Also so, ja. Eskapismus mit Hintergrund, genau. Kann man es mal ein bisschen freundlicher gewendet formulieren.
Eskapismus war es auf jeden Fall.
Und das ist es diesmal auch. Also so, ja. das soll niemandem wehtun, das ist aber auch völlig legitim. Das Fernsehen muss ja nicht immer wehtun, damit es relevant ist. Es ist tatsächlich so, mein Sohn ist zu alt, mit dem kann ich das nicht mehr gucken, so, denn interessiert das, glaube ich, nicht die Bohne.
Das ist interessant, weil ich fand gut, dass mein Sohn, der ist 11, das vor einem Jahr geguckt hat, weil meine Frau und ich so viel Spaß daran hatten, weil wir eben finden, im Gegensatz zu den anderen beiden Retro-Programmen, über die wir schon gesprochen haben, Sissy, okay, da möchte ich jetzt nicht so viel zu sagen, vielleicht habe ich zu wenig gesehen, aber auf jeden Fall zu In 80 Tagen um die Welt, ist Der Doktor und das liebe Vieh durchaus ein anspruchsvolles Programm, auch wenn es leicht ist, weil es sehr, sehr fein so kleine Beziehungen von Menschen untersucht. Und das hat es damals schon toll gemacht, also zum Schmunzeln, aber eben durchaus auch mit viel Wahrheit. Und da kenne ich eigentlich wenig und schon gar nichts aus Deutschland, was es so gut macht oder gemacht hat, wie der Doktor
das Lied. Nee, du hast auch einen Crush drauf, das merke ich ja auch. Und ich finde den auch, ich will den auch gar nicht kleinreden, sowas. So, ich glaube nur nicht, dass ich das mit meiner Familie gucken kann. Also mit meiner, also das ist nicht unsere Thematik und das ist nicht unsere Ästhetik und sowas. Das wird nichts. So. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so für gerade so, ich stelle mir jetzt gerade so an so einem Winterwochenende, wo die Leute Bock haben, ein bisschen lineares oder gerne auch bei Sky dann gestreamtes Programm zu gucken und man sitzt da zu viert mit so einer Werbefamilie, größere Tochter 11, kleinerer Sohn 8 und dann gibt es Danone-Joghurt oder sowas, kann man schon machen. So, ich finde das überhaupt nicht, Fernsehen muss nicht immer was bedeuten. Fernsehen kann auch manchmal einfach eine Geschichte erzählen und wenn dann wie hier sogar noch Bedeutung, wie sowas, was du meintest, so Zusammenhalt und aufeinander verlassen können und durch schwierige Zeiten gemeinsam gehen und sowas, wenn das mittransportiert wird, finde ich gut. Also besser als das meiste, was halt so sonst bei RTL oder sowas läuft, wo eine komplette Scheißegalhaltung über das, was das mit den Menschen anstellt, herrscht.
Ich finde halt einfach, wenn man so genau auf diese Beziehung von Leuten drauf gucken kann, auch mit so einem Witz, so einem Dialogwitz wie in dieser Serie, dann ist das irgendwie für mich einfach ein Grund, es zu gucken.
Ja.
Ob jetzt Eskapismus oder nicht. Und damit schließen wir jetzt unseren Retro-Block der großen alten Namen ab. Und kommen zu Yellow Jackets, was sehr modernes, eine Dramaserie, auf die beim Sender, beim amerikanischen Sender Showtime läuft. Und die wird jetzt hier bei Sky gezeigt. Das sind 10 Episoden, circa 60 Minuten.
Ist aber noch ein bisschen hin, ne?
Also ja, es läuft erst ab 28.12. Da laufen dann immer 2 Episoden dienstags bei Sky. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, die Serie ist bei Showtime in den USA auch erst vor ein paar Wochen gestartet. Da sind mittlerweile 4 Folgen gelaufen. Und was mich sehr überrascht hat, oder ein bisschen überrascht hat, die Serie wird absolut gefeiert in den USA. Die hat bei Rotten Tomatoes, also dieser Metacritic-Kritikbörse, wo man nachgucken kann, wie viele Kritiken waren positiv und negativ und die auch, auch zahlenmäßig erfasst wird, hat die einen Wert von 100% positiven Kritiken. Aber vielleicht steigen wir erstmal so ein. Jan, erzähl mal, worum geht's bei Yellow Jackets?
Ich finde, du meintest gerade, wir machen jetzt einen Break, wir sind jetzt weg von Retro-Stoffen. Ist überhaupt kein Break, weil das ist so ein klassischer Herr der Fliegen-Stoff.
Ja.
Bloß halt moderne erzählt und mit Girls. Ist aber auch, selbst das ist nicht neu, weil da gab es im Vorjahr auf Amazon die Serie The Wilds, wo eine Schulklasse irgendwo in der Südsee oder so, also irgendwo in der Wildnis abgestürzt ist und sich dann da auf einer einsamen Insel miteinander berappeln mussten, also die Überlebenden. Das waren damals so ein knappes Dutzend junger Frauen, also ein Coming-of-Age-Stoff, Young Adult, so wie sowas heutzutage ja gerne heißt.
Es gab auch The 100 mit dem Planeten, wo so junge Leute auf so einem Planeten stranden.
Genau, strandende Menschen ist ja...
Das hat er fliegen
kostet. Genau, hat Leo DiCaprio hat das schon gemacht und wer weiß, was weiß ich noch alles so. Also dieses Stranden nach einem Flugzeugabsturz in diesem Fall ist ja relativ verbreitet. Hier wird die Geschichte allerdings auf 3 Ebenen erzählt. Zum einen ist es so, dass die, was sind es, 3? Also die stürzen halt ab. Es ist eine Fußballmannschaft aus New Jersey, eine sehr erfolgreiche.
Die sollen zu so Endspielen irgendwie, zu irgendeiner Landes...
Genau, nach Seattle Endspielen. Und stürzen in Kanada ab. Ist natürlich keine Mannschaft, weil es Frauen sind, also ein Fußballteam, so ein Highschool-Team. Und dann wird, sind doch 3 Ebenen. Es wird nämlich erzählt, wie das Leben vorher war, vor diesem Absturz von diesen Frauen, jungen Frauen, Mädchen. Es wird erzählt, wie sie auf dieser Insel miteinander klarkommen. Und dann wird in Vorrückblenden erzählt, wie sie später als erwachsene Frauen mit ihren Traumata, die sie aufgearbeitet haben, dadurch über das, was da passiert ist auf dieser Insel, was das aus ihnen gemacht hat. Und es steigt gleich ganz, die Serie steigt ein mit einer Szene, wo eben wie im besten Herr der Fliegen-Style so atavistisch verkleidete Menschen mit Fellgesichtern, die man nicht erkennen kann, also ein bisschen so tribalistische könnte man dazu, glaube ich, sagen, so wie die eine Frau durch den Wald jagen und die landet dann in so einer Grube, wird aufgespießt und danach aller Wahrscheinlichkeit nach verspeist. Das heißt, es geht um Kannibalismus und wie überleben diese Frauen auf der Insel und was macht diese Situation in der Abgeschiedenheit auf sich gestellt zu sein und überleben zu müssen mit Menschen und in diesem Fall halt Frauen. Diese Geschichte wird erzählt und sie wird extrem spannend besetzt erzählt auf allen drei Zeitebenen, also in den Zeitebenen vor dem Absturz und auf der Insel mit den gleichen Schauspielerinnen und dann später halt mit welchen, die man auch gut kennt. Also zum Beispiel Christina Ricci spielt eine, Melanie Lynskey spielt eine, Juliette Lewis spielt eine und die verkörpern dann halt auch immer so verschiedene Charaktertypen, also die Nerdige, die Streberin, der Freak, das Sportass, also das, was halt auch in jeder guten Boy- oder Girlband stattfindet. Wie fandst du es denn? Fandst du es so geil, für 100 Punkte bei Rotten Tomatoes geben?
Ich fand's, sagen wir mal so, es gibt Serien, da gucke ich nur eine Folge oder zwei Folgen, weil ich glaube, sehr genau zu wissen, wie es weitergeht und schon alles zu wissen über die Serie. Um was Positives zu sagen, sag ich mal, ich habe drei Folgen gesehen und wollte dann eigentlich weitergucken, weil ich immer noch nicht so ganz schlau geworden war aus der Serie. Mhm. Auch mein Urteil irgendwie immer noch nicht so richtig gefällt hatte. Und dann habe ich gesehen, ups, sie haben uns Journalisten nur drei Folgen zur Verfügung gestellt. Es geht nicht weiter. Also es ist eine Serie, die es ist so eine Mischung aus Survival-Epos, psychologischer Horrorgeschichte und Coming-of-Age-Drama. Hört sich erstmal ziemlich interessant an. Ich finde aber, dass sie auch ziemlich auf Effekt gebürstet ist. Also es gibt so Splatter-Szenen, es gibt so, die Charaktere sind relativ gebaut, sag ich mal. Ne? Also die Melanie Lynskey spielt sozusagen diese Hausfrau in der Ego-Krise, also in dem jetzigen, in der Jetztzeit. Es gibt Juliette Lewis, ist die durchgeknallte Drogenfrau. Christina Ricci spielt den weiblichen Nerd mit Brille, die irgendwie hässlich ist oder sich hässlich fühlt, aber irgendwie Untiefen hat. Dann gibt es noch eine schwarze Schauspielerin, Tawny Cypress, die spielt dann in der Jetztzeit so eine lesbische Politikerin mit einem Sohn und mit einer Partnerin. Also ich finde, die Charaktere sind mir manchmal ein bisschen zu klar geschliffen, zu gebaut. Und ich finde auch manche Handlungsideen sind mir ein bisschen zu knallig. Andererseits kann man auch wirklich positive Sachen über die Serie sagen. Es ist immer spannend, man weiß nie so genau, wo es hinläuft und es gibt immer so neue Abgründe praktisch so zu entdecken.
Ja, und interessant an diesen Abgründen ist, ich würd ihm jetzt auch keine 100 Punkte geben, das vorweg. Also ich weiß nicht, wie das System bei Rotten Tomatoes ist, aber wenn es so Sternesystem wäre, dann würde ich ihm so 4 von 6 geben vielleicht, weil der Look, die Ästhetik ist schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also es ist dieses Abgründige, wo sie auf der Insel sind, das ist sehr, sehr fein gefilmt, mit sehr starker Kamera, mit sehr interessanter Shutter-Technik. Das finde ich gut gemacht. Was interessant ist, dass es auch so eine Whodunit-Geschichte bleibt, zumindest in den ersten drei Folgen, weil du auf der Insel erkennst du die Charaktere, also erkennst du die handelnden Figuren nicht so richtig, sondern das ist oftmals so.
Insel meinst du jetzt die Absturzstelle?
Ist gar keine Insel, ne? Ich bin aber bei der Insel.
Jetzt wahrscheinlich bei Lost. Lost ist nämlich die Serie auch in den Kritiken sehr viel verglichen worden, wahrscheinlich, weil das in Amerika so eine sehr einflussreiche Serie
war. Nein, es ist in der kanadischen Wildnis. Ja. So. Und da sind so, du siehst halt immer diese Szene in dieser Abgeschiedenheit, wo sie halt abgestürzt sind, nur dass sie irgendwas wird geschlachtet, irgendwas wird gegessen, nachdem es gegrillt wurde, und du siehst immer so in Close-ups, dass da Leute irgendwas rausreißen aus irgendwelchen Fleischbatzen und so, aber du siehst die Gesichter nicht und kannst nur ahnen, wer von diesen Charakteren, die als Jugendliche in ihrer Highschool in New Jersey das waren und später dann als erwachsene Frauen dies. Ja. Bei wem könnte diese Entwicklung auf der Insel zu dieser Entwicklung geführt haben und bei wem war das vorher schon veranlagt? Und ich glaube, wenn das so nach und nach also herausgeschält wird in den Folgen bis zum Schluss und da viel Suspense und Offenheit bleibt, dann könnte das tatsächlich sehr interessant werden. Aber ich finde es tatsächlich auch, was du meinst. Das ist manchmal ein bisschen auf Effekt gebürstet.
Genau, ein bisschen holzschnittartig. Ich finde immer, wenn man als Zuschauer, als geübter Serienzuschauer das Gefühl hat, in einer Serienfolge mehrfach einem klugen Schachzug der Drehbuchautorinnen beizuwohnen, also dann habe ich immer so ein bisschen so ein flaues Gefühl. Allerdings machen die das schon auch ganz gut und es zeigt ja auch die Tatsache, dass ich eigentlich Bock hatte, das weiterzugucken. Die Serie, ich habe mir es auch irgendwo aufgeschrieben, von wem sie ist. Das sind zwei Leute, die haben
Ashley Lyle heißt
Ashley Lyle.
Das ist der Showrunner, der hat tatsächlich fast alles gemacht.
ist bei Ashley, bei dem Namen Ashley ist ja immer die Frage, ist ein Mann oder eine Frau? Ne?
Achso, ich bin der Meinung, es ist ein Mann.
Ja, also Ashley Lyle und...
Stimmt, habe ich mir gar nicht gestellt, die Frage.
Ja, ja.
Das oh, weiß Ashley, man da denke ich gerade an vom Winde verweht, da war es ein Mann, ne?
Ashley Lyle und Bart Nickerson, das sind die ich weiß nicht, ob sie Showrunner sind, sind auf jeden Fall die Drehbuchautoren, ich glaube auch Mitproduzenten.
Ja.
Die sind so ein bisschen auffällig geworden, die haben The Originals, diese Vampir-Serie. Bei Narcos und Narcos Mexiko haben sie zumindest mitgeschrieben und mitproduziert. Ansonsten weiß ich über die nicht so viel.
Nee, aber das ist das Rätsel für die nächste Folge. So, weil also jetzt, wo du es sagst, würde ich glatt sagen, dass es eine Frau ist. Ashley Lyle, das tut mir jetzt, das ist mir ganz peinlich.
Irgendwie kann es eigentlich nicht sein, dass so eine Frauengeschichte,
genau.
Das ist ja wirklich eine richtige Frauendrama-Serie. Ja. Also alle Charaktere, es gibt nur ein paar Nebenfiguren, die sind Männer, sind Frauen.
Das wäre ja auch schon wieder so ein massives Judging, wenn sowas ein Mann macht, aber genau. Weiß ich nicht.
Und außerdem ist dir der 90er-Jahre Indie- und Punkrock-Soundtrack aufgefallen. Der ist ja ziemlich, Musik spielt eine relativ große Rolle.
Ja, ich
Rolle.
Glaube, der ist mir aber, also vor allem in der Zeit, wo sie noch wo es noch alles gut ist, in New Jersey. Da ist er mir, glaube ich, aufgefallen.
Ja, es ist die Serie spielt ja, also die alte Zeitebene spielt ja 1996 und da hört man halt viel so, hat mich gefreut, mal wieder Miss World von Hole wieder zu hören. Mhm. Da tauchen dann so Songs von Liz Phair oder PJ Harvey oder Portishead auf. Also mir hat es gut gefallen.
Alles Frauen? Also
ja, viel weiblicher.
Ashley ist eine Frau, ich lege mich jetzt fest.
Ashley muss eine Frau sein, genau. Schaut bitte nach. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich noch ein bisschen weiter gucke.
Ich bin tatsächlich auch interessiert daran,
was, Yellow Jackets.
Wer was ist so und wer zu was geworden ist. Vielleicht muss man sich dann da ein bisschen durchkämpfen durch so ein paar effekthascherische Untiefen oder Überhöhungen, weiß nicht, was man
und,
da sagen
soll. Und ich habe mich gefreut, dass Melanie Lynskey wieder eine coole Hauptrolle spielt, weil Melanie Lynskey ist ja sozusagen die Frau, die ihre Karriere parallel mit Kate Winslet in dem Peter Jackson-Film Heavenly Creatures, ganz toller Film aus den frühen 90ern, gestartet hat. Und dann hat, die spielen da so zwei junge Freundinnen. Der hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, hat, glaube ich, auch viele Preise bekommen. Damals ein toller Film aus der ersten Hälfte der 90er und Kate Winslet hat danach ja eine Weltkarriere gemacht und Melanie Lynskey, die eigentlich genauso gute Schauspielerin ist, die hat man nicht ganz so oft gesehen. Man muss sie aber auch nicht bedauern, weil sie hat schon viele gute Serienrollen gespielt.
Ich bedauere sie nicht.
Nee, und ich möchte an dieser Stelle nochmal auf eine Serie eine Serie empfehlen mit ihr. Togetherness, das ist eine HBO-Serie. Ich weiß nicht, ob du die damals gesehen hast, mit diesen vier Leuten, die in Los Angeles in so einem Haus wohnen und alle im Filmgeschäft arbeiten. Da spielt sie auch schon so eine Hausfrau oder so eine junge, so eine Mutter in der Ego-Krise und das kann die einfach unheimlich gut. Das ist jemand,
ja, die macht das gut.
Viel so subtilen Alltag spielen kann. Also, die Serie kann man sich durchaus mal angucken, wenn man Sky hat und dann selbst entscheiden, ob diese Machart etwas für einen ist. Sie ist auf jeden Fall bei den Kritikern in den USA sehr, sehr gut angekommen und Melanie Lynskey ist für die beste Hauptrolle und auch für die beste Dramaserie ist Yellow Jackets für den Critics' Choice Television Award, ein nicht unbedeutender Fernsehpreis, der im Januar verliehen wird, jetzt schon nominiert. Wie gesagt, die USA, in den USA läuft die Serie auch noch. Und wir werden mal sehen, was in der Wahrnehmung oder was die anderen Kritiker darüber schreiben. Wir sind jetzt relativ zeittick mit dieser Serie und damit kommen wir zum nächsten Thema, oder?
To something completely different.
Genau. Jetzt geht es nämlich um einen Netflix-Film, der heißt Die Frau im Dunkeln im Original The Lost Daughter. Das hat, glaube ich, mit unterschiedlichen Übersetzungen der Literaturvorlage in Englisch und Deutsch zu tun.
Genau, die deutsche Literaturvorlage heißt auch Die Frau im Dunkeln.
Die Frau im Dunkeln, ja. Genau. Und der läuft, der hat Premiere gefeiert auf dem Filmfestival in Venedig im September, hat da auch den Preis fürs beste Drehbuch gewonnen und der läuft jetzt mal, wie es bei Netflix-Filmen gern mal so üblich ist, mal ganz kurz im Kino ab 16.12. in ausgewählten Kinos, wie es immer so schön heißt und dann ab dem Silvestertag, also 31.12. bei Netflix. Und das ist die Verfilmung dieses Romans der italienischen Autorin Elena Ferrante. Das ist eine relativ bekannte Autorin, der Roman ist 2007 erschienen und Maggie Gyllenhaal, die Schauspielerin, Schwester von Jake Gyllenhaal, hat das Buch für ihre erste, also den Roman für ihre erste Regiearbeit adaptiert. Also sie hat das Drehbuch geschrieben und auch die Regie geführt. Und ja, ist ziemlich toll besetzt, der Film, nämlich die Allzweckwaffe. Allzweckwaffe hört sich immer so ein bisschen despektierlich an, aber ist wirklich großartig. Olivia Colman, The Favorite, natürlich die mittelalte Queen bei The Crown, Oscar-Preisträgerin, tolle englische Schauspielerin. Sie spielt eine Professorin, eine amerikanische oder aus England stammende Professorin aus Amerika, die ja ist knapp 50 Jahre alt, macht einen Arbeitsurlaub, will ihre Ruhe haben, fährt auf eine griechische Insel, bezieht da so ein Apartment und ja, will da einfach genau ein bisschen am Strand liegen. Und dann kommt irgendwie so eine griechisch-amerikanische Sippe, so eine Großfamilie, die so ziemlich vulgär und laut sind. Die bevölkern da den Strand, schmeißen mit Geld um sich und stören diesen Feingeist, diese Frau. Und aber da ist auch eine junge Mutter dabei, gespielt von
Dakota Johnson.
Dakota Johnson, genau, die hat eine kleine Tochter. Und die hat so einen extrem macho, gut aussehenden, reichen, jachtfahrenden Macho als Mann, der da irgendwie ab und zu mal auftaucht, weil ganz viel weg ist. Und irgendwie ist diese Professorin, die Olivia Colman spielt, Leda heißt sie, wie die italienische Figur, glaube ich, aus dem Roman auch, aber sie ist, wie gesagt, Engländerin. Sie ist fasziniert von dieser jungen Frau, beobachtet die ganze Zeit, macht sich Notizen und wird offensichtlich durch diese junge Frau an ihr eigenes Leben oder an ein eigenes Vorkommnis in ihrem Leben erinnert, weil sie dann teilweise...
Ich wollte mal ganz kurz reinhaken, weil ich finde, wir müssen uns kurz mal einig werden darüber, was man über diesen Film verraten darf.
Ja.
Weil die Familiengeschichte von der Leda spielt eine große Rolle. Ich weiß aber nicht, ob das klug ist, das jetzt schon zu sagen, weil sich das ist auch wieder so ein Zwiebelfilm. Also wo sich die Geschichte Schicht für Schicht auf eine unfassbar intensive Art entfaltet. Mhm. Und wenn man jetzt näher in die Geschichte eintauchen würde und sagen würde, was dann irgendwann halt auch gar nicht so spät deutlich wird, das würde diese ersten 30 Minuten komplett entwerten. Das heißt, man darf echt nicht viel darüber sagen.
Vielleicht bleiben wir wirklich bei der Aussage, es ist diese alleinreisende mittelalte Professorin, die am Strand in Griechenland sozusagen eine Faszination entwickelt für eine junge Mutter beobachtet. Und es geht so ein bisschen um die Beziehung von dieser Frau an diesem Urlaubsort.
Sie
lernt Leute kennen. Man weiß eigentlich nie so genau, was soll aus diesen Begegnungen
werden. Genau, das weiß man nicht. Aber wichtig ist daran, halt, dass es werden alte Wunden aufgerissen in Lidas Biografie. Deswegen gibt es auch immer wieder Rückblenden in ihr Leben vor, weiß nicht, so 20, 25 Jahren.
25 Jahre, würde ich sagen.
Ja. Und wie das Maggie Gyllenhaal, also die ja, das ist ja ihr Regie, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt vorgreife, ihr Regie-Debüt nach eigenem Drehbuch erzählt, das zieht einen so unglaublich rein, obwohl das so, also Stichwort Yellow Jackets, voller Effekte, hier null Effekte, gar keine Effekte, einfach nur Menschen im Close-Up in der Interaktion mit anderen Menschen und in ihren Gedanken, und das zieht einen so rein. Weil die Dakota Johnson spielt, diese schöne junge Mutter spielt, die, also wenn man sie so vor Augen hat, dass sie der Star von 50 Shades of Grey war zum Beispiel, das spielt die so intensiv und gut und aber auch ohne jetzt irgendwie ständig auf Gefühlsknöpfe zu drücken oder sowas. Ja. Ich war wirklich auch richtig begeistert davon.
Ich war auch extrem begeistert. Wenn wir schon bei den Schauspielern sind, müssen wir noch Jesse Buckley erwähnen. Das ist die, je länger der Film dauert, desto mehr spielt er dann eben auch auf zwei Zeitebenen. Und wir erfahren, das geht praktisch 20, 25 Jahre zurück in dem Leben, als diese Olivia Colman eben eine junge Frau war, eine junge Mutter von zwei Töchtern. Diese junge Mutter spielt die irische Schauspielerin Jesse Buckley und die macht es ganz fantastisch, finde ich, irgendwie.
Ja.
Warum The Lost Daughter oder Die Frau im Dunkeln so faszinierend ist, und wir wollen jetzt gar nicht erzählen, wie es weitergeht, ist, glaube ich, der Film hat so ein ganz großes Geheimnis. Das geht so, hat mich so ein bisschen an so François Ozon-Filme erinnert, wo man dann einfach so zuguckt oder auch andere, also sehr französisch auf eine gewisse Art, dass man wirklich lange, lange Leuten zuguckt und du weißt gar nicht, was soll denn da irgendwie draus werden. Also ich sage mal so wie in so einem Eric Rohmer-Film, okay, bei Rohmer weiß man, letztendlich geht es nur um das Gerede, was die Leute sich sagen, aber hier entspinnt sich eine wirkliche Geschichte, die sehr, sehr komplex und vielschichtig ist und ja, und der Film fasziniert komplett und also es ist ein klassischer Arthouse-Film, aber wir können nur jedem empfehlen, sich das Ding ab 31.12. auf Netflix anzugucken. Der lief auf vielen Filmfestivals, hat auch etliche Preise schon gewonnen. Ich weiß nicht, ob das auch ein Oscar-Tipp ist fürs nächste Jahr.
Ja, also die Kino-Erstauswertung spricht ein bisschen dafür, obwohl das, glaube ich, gar nicht mehr zwingend
notwendig ist. Das machen sie, glaube ich, immer, ja. Mhm. Also für mich wäre es ein Oscar-Thema.
Dafür gucke ich zu wenig Filme, glaube ich. Das kann ich, also ich bin so selten im Kino. Aber es ist, also der Film guckt in die Seelen von Menschen, die jeder von uns selbst sein könnten. Dadurch sind das auch immer so retrospektive Blicke in einen selbst, wenn man Fernsehen schaut. Und das klingt jetzt ein bisschen aufgeblasen, pathetisch, aber es ist tatsächlich so, man guckt sich selbst so ein bisschen an, wenn man diesen Film guckt. Und das, also mich hat das sehr fasziniert.
Mich hat es auch komplett fasziniert. Das ist wirklich einer der größten Tipps, die wir hier seit längerer Zeit haben. Und ich habe auch noch mal ein bisschen was über den Roman gelesen. Das hat, glaube ich, der Film auch ganz gut eingefangen. Also das Faszinierende an dieser Figur, an dieser Leda, ist, dass sie praktisch so, ohne jetzt irgendwie Borderlinerin oder sonst was zu sein, sie ist schon eigentlich ein ganz normaler Charakter, dass sie praktisch in allen Begegnungen, die sie hat, da gibt es einen älteren Mann, gespielt von dem großartigen Ed Harris. Ja.
Der aussieht, als wenn er 114 ist.
Auch gut, ihn mal wieder zu sehen. Da gibt's, da ist halt so eine Art Hausmeister in dieser Wohnanlage, wo sie da in Griechenland auf der Insel dieses Apartment bezieht. Es gibt so einen jungen englischen Studenten, der da in der Bar jobbt. Es gibt Begegnungen mit diesen Leuten und man weiß immer noch nicht so genau bei ihr, was passiert denn jetzt gleich? Will sie denn irgendwie, geht sie mit dem irgendwie eine Affäre ein oder ist sie eigentlich genervt oder sucht sie einen Freund? Und das ist so, so toll gespielt, dieses Ambivalente und dieses, dass man nie so dieses sich Vortastende, dass man manchmal sogar denkt, man guckt zum ersten Mal in seinem Leben einen Film, weil irgendwie Beziehungen, wie die funktionieren, irgendwie so ganz neu definiert werden von der Olivia Colman und den Spielpartnern.
Ja, und bei wenn das jetzt irgendwie von Agatha Christie wäre und Hercule Poirot würde dazukommen, dann gäbe es diese Charaktere auch, aber irgendwann würde eine Leiche auf dem Tisch liegen.
Genau.
Das ist hier halt nicht nötig, weil die Geschichte funktioniert auch so.
Also,
und ist damit, falls du noch was zu sagen hast, aber es ist damit sowas von derartiges Gegenteil von unserem letzten Tipp. Sex, Zimmer, Küche, Bad, 8 Teile auf Amazon. Wolltest du noch was sagen zu?
Wir hätten noch
stundenlang.
Jesse Buckley hat in Tschernobyl und in der neuen Fargo-Staffel gespielt. Fand ich noch ganz witzig, dass die Maggie Gyllenhaal ihren Ehemann, den Peter Sarsgaard, besetzt hat, nämlich als den Mann, den Professor, der das jüngere Ich von der Olivia Colman verführt.
Ah.
Auch ein guter Schauspieler.
Ja.
Mag ich gerne.
Okay, ich wusste gar nicht, dass der mit Maggie Gyllenhaal.
Das ist der Ehemann von Maggie Gyllenhaal. Und was die Maggie Gyllenhaal vielleicht auch für den Stoff begeistert hat, das vielleicht noch als Abschluss zu dem Film, ist, die hat mit dem Peter Sarsgaard auch zwei Töchter. Also genau wie die Hauptfigur in dem Roman.
Ist unfassbar.
Ja, die Maggie Gyllenhaal hat sich wohl sehr um diese Romanrechte bemüht.
Okay.
Musste der Autorin, die, glaube ich, sehr zurückhaltend irgendwie so mit Mitte 70 ist, die in Italien lebt. Ich glaube, die ist auch, man weiß nicht, wie die aussieht oder so. Ist eine ganz, ganz zurückgezogene Person, musste wohl lange mit der verhandeln, wie sie die Filmrechte bekommen hat. Aber alle haben alles richtig gemacht. Ist ein sensationell guter Film geworden. Und von sensationell gutem Film kommen wir jetzt zu einer kleinen Amazon-Serie über das WG-Leben.
Ja, das, also Ich ärgere mich mittlerweile ein bisschen, dass ich das vorgeschlagen habe. Es war auch ein bisschen, ein Grund dafür war, dass ich darüber schreiben werde für mehrere Kunden und Kunden. Das ist so eine Sexzimmerküche-Bad, 8x Amazon ab 23.12. Young Adults wieder, das ist das neue Ding. So ein bisschen B-Movie-artig zusammengeschustert, also so Instant-TV-artig, wie es ja in der Pandemie plötzlich populär und auch notwendig wurde. Das geht um so eine WG in München im Glockenbachviertel. Das ist, glaube ich, so ein gemischtes Liebtes, Viertel. Ja. So ein bisschen sowas wie Altona in Hamburg oder weiß ich, vielleicht noch ein bisschen Kreuzberg, kann ich nicht genau sagen. Nee. Und in dieser WG leben 5 Leute. Es wird plötzlich ein Zimmer frei. Weil eine Frau mit ihrem Freund irgendwie eine Weltreise oder nach Mexiko fährt oder sowas und dann suchen sie eine WG-Partnerin, also eine neue Mitbewohnerin. Diese WG ist zusammengesetzt aus den üblichen Stanzen, nämlich ist ein Schwuler dabei, ist so eine Öko-Troller dabei, ist so eine promiskultive Bitch dabei, ist so ein nerdiger DJ dabei, ist ein etwas stumpfer Bodybuilder dabei und sie entscheiden sich dann am Ende für so eine vollbusige Schönheit. Und es ist der größte Bullshit, den ich jemals gesehen habe, glaube ich. Es ist weder witzig, noch originell, noch kreativ, noch spannend. Es wird wahrscheinlich bei der Generation Instagram so ein bisschen triggern, weil das alles so aufgebaut ist wie so kleine sich selbst zerstörende Videosnippets. Nichts daran ist relevant, alles ist läppisch. Und ich finde, guckt euch den Scheiß nicht an, es sei denn, ihr seid 16 und das passt halt zu euch. Als Boomer ist mir das, da komme ich nicht rein.
Wir haben ja schon öfter hier uns die Frage gestellt, wenn wir über junge Serien gesprochen haben, ob wir da überhaupt was zu sagen dürfen.
Ja.
Weil wir zu alt dafür sind.
Ja, lieber nicht.
Aber ich habe hier bei dieser Serie mich auch gefragt, wie hat Amazon überhaupt, warum haben die überhaupt eingekauft? Weil die ist wirklich so schlecht gemacht, dass man eigentlich... Das ist ja eigentlich fast geschäftsschädigend für Amazon.
Ja, oder geschäftsfördernd, weil sie natürlich wieder 4-5 Influencerinnen am Start haben, die keinerlei schauspielerische Vorausbildung haben.
Hast die SchauspielerInnen gegoogelt, weil haben ja alle nichts gesagt.
Mir haben sie auch nichts gesagt, aber es sind alles welche, die im dreistelligen K-Bereich halt Follower haben. Mhm. Und aufwärts. Mhm. Ich kenne sie nicht, aber ich bin natürlich auch so als 70er-Jahre bin ich weder Zielgruppe noch Anbietergruppe. Also das ist nicht mein Fernsehen.
Ja.
Aber die sind wirklich so lausig in ihrer schauspielerischen Darstellung, dass sie auch die Leute, die eigentlich schauspielen können, wirklich auf den Boden des Möglichen runterziehen. Und das ist alles, ich glaube, die meisten Abi-Theaterstücke sind besser gespielt als das, was die da für einen Scheißdreck vor die Amazon-Kameras
spielen. Ich habe auch gedacht, diese Serie ist einer der wenigen Fälle, wo ein mittelmäßiges Drehbuch, also es ist ja eine Komödie, es ist auf Gags ausgerichtet und die Leute sagen natürlich zu schlaue und zu originelle Sachen für die Situationen, in denen sie gerade stecken. Also das muss man ja immer auch erstmal auffangen. Und das ist, sag ich mal, mittelprächtig, die Dialoge, aber die Schauspieler schaffen das, die mittelprächtigen Dialoge nochmal eine Klasse runterzuziehen. Und das ist eigentlich was man sehr selten hat.
Ja.
Das hat man mal in der ganz frühen Zeit von den Daily Soaps gehabt, wo dann auch Leute gespielt haben, die eigentlich nicht spielen konnten. Das ist mittlerweile, also ich bin sicherlich kein Soap-Zuschauer oder so, aber das ist mittlerweile handwerklich und schauspielerisch ziemlich okay, was da, glaube ich, so läuft an den Nachmittagen im deutschen Fernsehen. Aber die Amazon-Serie erinnert, glaube ich, wirklich ein bisschen an die ganz frühen Soap-Tage.
Ja, irgendwie. Und es gibt ja auch so Beispiele wie Just Push a Boober. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das war so ein Neo-Original, so eine kleine Snippet-Serie, weiß ich nicht, 13 Minuten über so eine Berliner WG, die ihr Zimmer immer untervermietet haben, Airbnb-mäßig. Sehr improvisiert, auch alles sehr, sehr kostengünstig gemacht, glaube ich. Und da spielen aber so 3-4 Leute im Hauptcast, die ihre Figuren ernst nehmen, die so ein bisschen, die das einfach gut machen, die viel improvisieren, aber auch ein bisschen guten Text zur Verfügung haben und sowas. Und machen so ein bisschen Berliner Großstadt-Hipster-Dasein greifbar. Und das ist wirklich verglichen damit, ist das Oscar-tauglich. Und das hier, das ist sowas, ich glaube, das finden 4-Jährige bei Kika albern. So, tut mir leid, dass ich da jetzt so drauf eindreschen muss, aber ich habe noch nie sowas Schlechtes gesehen.
Ja.
Und das wird aber auch ein bisschen gehypt, also so von Amazon zumindest. Die wollen das, sie kündigen das groß an und teasern das und machen Zusammenfassungen davon und so.
Ja, es ist wahrscheinlich tatsächlich so ein reines Kommerzprodukt, wo man sich anguckt, wer spielt da mit, wer möchte das sehen, wer könnte das sehen und tja, wir werden sehen, was daraus wird. Vielleicht sollte man einfach an dieser Stelle dann auch sagen, gut ist. Wir haben es auf der Liste gehabt, weil du drüber schreibst.
Ja,
und ich hab auch ohne reinzugucken gesagt, ja, lass uns das machen. WG-Filme, WG-Komödien, siehe den Brüggemann, den wir zum Anfang hier hatten. Extrem charmantes Werk über WGs. Ist eigentlich immer ein schönes Thema.
Ja.
Aber hier wirklich komplett bescheuert.
Ja.
Umgesetzt.
Ich möchte deswegen, weil wir jetzt zum Schluss so einen Dreck promoted haben, möchte ich nochmal, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, möchte ich noch einen Tipp, ohne großartig drauf einzugehen, in den Raum reinzuwerfen. Nochmal RTL, diesmal ohne Plus, Der Rebell. Hast du es gesehen?
Nee. Ich dachte, du gehst jetzt auf die Wespe ein, die wir auch überlegt haben zu machen.
Ja, nee,
lass mal. Die alle extrem abfeiern.
Genau, soll witzig sein. Haben wir jetzt, machen wir nicht, habe ich kurz reingeguckt, nicht genug von gesehen, weil der Rebell ist das Biopic von Boris Becker.
Ah, ja, genau.
Die ersten so 3 Jahre Boris Becker, also zwischen, ja nicht die ersten 3 Jahre, aber so bis zu seinem zweiten Wimbledon-Erfolg, also von der Kindheit bis zum zweiten Wimbledon-Erfolg.
Diese Zeitspanne.
Oh, genau, diese Zeitspanne. Ja. Boris Becker gespielt von Bruno Alexander. Macht das sehr gut, aber richtig geil, Leute, guckt es euch an, ist Michel Maticevic als Ion Tiriak.
Nein, Michel Maticevic spielt ihn.
Wer Boris Becker kennt und diese frühen Jahre, das war der damalige Manager, so ein rumänischer, also verschlagener Typ mit so einem Bikerbart und so einer Mini-Pli-schwarzen Lockenmähne. Und der spielt diesen Manager, das ist zum Niederknien. Und der macht, also der alleine trägt dieses 100-minütige Biopic von Boris Becker nach so einer Biografie, die ein Journalist geschrieben hat, von der ersten bis zur letzten Minute. Und das ist wirklich richtig, richtig geil. Das läuft am 16.12. bei RTL. Das heißt, man muss sich da durch ein paar Werbeblöcke durchkämpfen. Mhm. Aber wer sich dafür nicht zu schade ist, der sollte sich echt mal Der Rebell angucken und mich gerne dafür shame, wenn ich jetzt irgendwie Boris empfehle.
Becker ist ja eine interessante Figur. Also ich fand auch den Dokumentarfilm über ihn von vor 2 Jahren,
ja.
Der Spieler oder so hieß, fand ich auch ganz sehenswert. Und wir hatten ja auch tatsächlich überlegt, ob wir den Boris Becker Biopic hier ins gemeinsame Programm nehmen, aber
ja,
es wäre vielleicht noch ein Retro-Titel zu viel gewesen, ja. Deswegen haben wir dann...
Das stimmt, aber guckt euch an, ohne jetzt noch mehr darüber zu verlieren, es ist wirklich, also mich hat es echt richtig, richtig, richtig getriggert.
Super. Ja, Jan, das könnte jetzt unser letzter Podcast in diesem Jahr gewesen sein. War das jetzt eine Fanfare? Nee, das war ein Stuhlrücken.
Der war auch nicht gefurzt, das war der
Aber, Stuhl. Leute, wir haben uns ja überlegt, da ja das Jahr zu Ende ist, uns eventuell nochmal hier zu treffen, kurz vor Weihnachten, und euch dann so noch so eine Weihnachtsfolge aufzunehmen. Die besten Weihnachtsfilme aller Zeiten hatten wir auch kurz überlegt, aber nein, wir wollen vielleicht noch eine Sendung machen mit so einer Art Jahrescharts, also unsere besten TV-Momente. Wir wissen noch nicht genau, nach welchen Kategorien und wie wir es aufteilen, aber da denken wir jetzt nochmal drüber nach.
Und ja, eine Kategorie wird sein, dass es empfangbar ist noch. Ne? Also dass man es noch sehen kann, weil sonst wäre es ein bisschen Quatsch. Also so, das muss schon mindestens in der Mediathek oder noch auf den Plattformen stehen.
Wobei man ja sagen, irgendwie, wenn man es sich besorgen will, dann kann man...
Ja, aber das fände ich nicht kundenfreundlich. Also das wäre das, was ich empfehle, da achte ich darauf, dass es auch noch irgendwo zu sehen ist.
Bei mir könnte es sein, dass man sich eine DVD bestellen muss.
Das ist halt nicht so kundenfreundlich wie ich.
Okay, Leute, das werden wir wahrscheinlich in den Weihnachtstagen hochladen, wenn alles gut läuft. Ansonsten wünschen wir euch mit unseren Tipps und mit weiteren Dingen, die ihr vielleicht selbst entdeckt oder selbst noch vorhabt im Fernsehen oder bei den Streamern, viel vorweihnachtlichen Spaß und ja, bis die Tage.
Bis die Tage, klingelingeling, alles Gute.
Ciao, ciao. Mhm.